NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bormann. Wir reden über Stürme, über Überschwemmungen und über Dürre. Das heißt, wir reden über das Klima, den Klimawandel. Anlass ist die UN-Weltklimakonferenz in Bonn. An dieser Konferenz nehmen 24. Konferenz, so rum ist es richtig, und es nehmen 195 Staaten daran teil. Sie alle wollen etwas tun für den Klimaschutz und so gibt es dort Zusagen, Vorgaben, Vereinbarungen. Doch was bewirkt dies alles und wer hält sich daran? Es geht um CO2-Ausstoß, es geht um Gradzahlen, 1,5 oder 2 Grad, so geht es um Zahlen und Ziele. Ist Deutschland immer noch Vorreiter, das fragen wir heute, Vorbild für andere, wenn es um den Klimaschutz geht. Darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. Mit welchen Gedanken verfolgen Sie denn die Debatte um den Klimaschutz? Erwarten Sie konkrete Maßnahmen von solch einer Konferenz? Und ist für Sie Deutschland noch immer oder nicht mehr Vorreiter? 0800 441 777.
Theoretisch sind wir Vorreiter, würde ich sagen. Aber praktisch gibt es auch schon Länder, die schon viel weiter sind.
Also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass viele andere uns da jetzt doch eingeholt haben oder wir da, glaube ich, ein bisschen so Stillstand gekommen sind.
Also ich denke, dass sich Deutschland zum Teil schon für den Umweltschutz einsetzt, so im Gegensatz zu den USA zum Beispiel. Aber ich denke, dass Deutschland da auch noch mehr tun könnte, beispielsweise mit dem Braunkohleabbau, dass man den noch weiter verringert.
Ich glaube, man müsste ein bisschen mehr machen. Also gerade so im Bereich Dieselfahrzeuge, finde ich, sollte man sofort irgendwie ein Dieselverbot einrichten, gerade so für Innenstädte oder Städte allgemein.
Den Lobbyismus sein lassen und nicht nur auf die Industrie hören, sondern auf die tatsächlichen Bedürfnisse. Ich fand ja mal den Wasserstoffmotor ganz gut, aber der wurde komplett fallen gelassen. Wahrscheinlich hat das auch wieder kaufmännische Gründe und keine umwelttechnischen. Wenn der Umweltschutz eine stärkere Lobby hätte gegenüber all den anderen industriellen Lobbys, das wäre sicherlich hilfreich.
Für mich sind es zum Teil wirklich nur Lippenbekenntnisse. Und ich finde schon, dass man da noch mehr machen müsste. Deutlich anschieben, dass man sich rausschleicht. Rausschleicht aus der Kohle, um die ganzen Emissionen zu reduzieren.
Man könnte die Ressourcen besser nutzen. Also wir exportieren ja Strom. Also jetzt viel zu viel Strom bei uns produziert. Und den könnte man nutzen, um Wasserstoff herzustellen für wasserstoffbetriebene Autos zum Beispiel.
Wenn man jetzt sagt, man fördert Elektroautos, also wenn es jetzt mehr Elektroautos gäbe, gäbe es gar nicht genügend Zapfstellen. Man hat es nicht ernst genug betrieben.
Das Ringen um den Klimaschutz und wir fragen, ist Deutschland nach Vorbild? Und natürlich schauen wir auch nach Bonn, was denn da beschlossen werden kann. 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer und Silvia Buckel sammelte erste Stimmen zu unserem Thema. Ist Deutschland noch Vorbild, wenn es um den Klimaschutz geht? Konkrete Frage an Sie, wie nehmen Sie diese Verhandlungen wahr? Glauben Sie, dort gibt es konkrete Beschlüsse und wird es denn tatsächlich Veränderungen geben? Rufen Sie uns an, 0800 441 777. Professor Dr. Gernot Klepper ist Ökonom und Leiter der Forschungsabteilung Umwelt- und Ressourcenökonomie an der Uni in Kiel. Guten Abend, Herr Klepper.
Ja, einen schönen guten Abend.
Herr Klepper, hier gibt es eine Mail, die hat uns eben erreicht von Marco Kaiser und er schreibt einen einzelnen Satz: Diese Hysterie um diesen Klimawandel ist bald nicht mehr zu ertragen. Kann man das Gefühl bekommen, dass es eine Hysterie ist?
Also ich habe nicht den Eindruck, wenn man sich ansieht, was die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrhundert passiert ist mit den Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre, dann sehen wir, dass das eine Entwicklung ist, die es in den letzten Millionen Jahren so nicht gegeben hat. Und die Auswirkungen, das sagen alle Modelle, können dramatisch werden. Also ich würde da nicht von Hysterie sprechen, sondern man müsse davon sprechen, dass man mit größter Vorsicht sich überlegen muss, ob man das so weitermachen kann, was man in der Vergangenheit getan hat.
Bärbel Höhn ist ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit im Bundestag. Guten Abend, Frau Höhn.
Guten Abend, Herr Baumann.
Freunde, ich habe zu Beginn gesagt, das sei die 24. Konferenz, es ist die 23. Habe ich recht? Stimmt es?
Ja, genau.
Es ist die 23. Das heißt aber, es sind trotzdem viele, viele Jahre vergangen. Warum ist Klimaschutz so ein dickes Brett, in dem da gebohrt wird?
Also zum einen sind es ja, wie Sie auch schon gesagt haben, fast 200 Nationen, die da zusammensitzen. Und da gilt sozusagen das Einstimmigkeitsprinzip. Also das heißt, das ist schon sehr schwierig, da zu Kompromissen zu kommen. Und momentan gibt es eben auch keine wirkliche Möglichkeit, Länder, die sich nicht dran halten, eben mit Strafen oder sowas zu belegen. Deshalb ist eigentlich auch diese Klimakonferenz von Paris schon ein Durchbruch, weil sich alle Länder verpflichtet haben, ihre nationalen Ziele auf den Tisch zu legen. Und zwar alle, also auch die Länder, die gar nicht zum Klimaschutz beitragen, sagen trotzdem, wie versuchen sie zum Beispiel auch das Kohlezeitalter direkt zu überspringen, weil die wollen natürlich neue Energie. Also jedes Land muss was dazu beitragen. Und bisher ist, also selbst nach der Wahl von Trump, stehen die anderen wirklich sehr gut beieinander. Wir sind noch weit entfernt von dem, wo wir hinwollen. Also wir befinden uns momentan eher auf einem gut 3-Grad-Pfad. Aber es ist schon dadurch sehr viel besser geworden, als es zum Beispiel bei den Klimakonferenzen in Kopenhagen oder Kyoto der Fall war.
Wir werden detailliert darüber reden, über die 3 Grad und auch über die Frage, was es bedeutet, wenn der amerikanische Präsident sagt, ich mache da nicht mit. Dr. Daniela Jakob ist Leiterin des Climate Service Centers am Helmholtz-Zentrum in Geestacht. Guten Abend, Frau Jakob.
Guten Abend, Herr Lohmann.
Frau Jakob, Sie beschäftigen sich mit der Frage, was kann denn eigentlich alles sein, wenn es zum Klima, durch den Klimawandel, und wie können Städte vorbeugen? Was tun Sie da konkret?
Da wir uns ja jetzt schon in einem sich ändernden Klima befinden und wir ja alle immer schon merken, dass es mehr extreme Wetterereignisse gibt, müssen wir schon heute gucken, ob unsere Infrastruktur mit den heutigen Wetterkapriolen noch umgehen kann. Und dort beraten wir Städte zum Beispiel dabei, wie sie ihre Abwassersysteme ausbauen können und wie sie die dann auch so ausbauen, dass sie auch in Zukunft noch gut funktionieren.
Nehmen wir mal das Beispiel Abwasser. Ist das denn in Ihren Augen schon so dramatisch, dass man sich um andere Abwassersysteme kümmern muss?
Nicht unbedingt um andere Abwassersysteme, aber wenn Sie überlegen, dass so die Abwasserkanäle Lebensdauern von etlichen Dekaden, vielleicht 70, 80, 100 Jahre haben und die bemessen werden müssen, so dass Starkregen dann eben auch nicht zu Überschwemmungen oder Überflutungen dieser Systeme führen, muss man eben gut überlegen, was, wenn wir etwas instand setzen, wenn wir etwas umbauen, ob wir es nicht auch so umbauen können, dass es in der Zukunft dann auch noch funktioniert.
Das heißt, Sie gehen aber davon aus, dass es grundsätzlich ja doch Veränderungen geben wird im Alltag durch den Klimawandel.
Also auf jeden Fall wird es Veränderungen geben, in verschiedenen Regionen der Welt natürlich unterschiedlich, aber die Temperaturverteilungen ändern sich. Es gibt viele Regionen, in denen es mehr Hitzeperioden gibt, mehr Dürren haben Sie ja auch schon eingeleitet, Starkregen, kleinräumige Starkregen, auch Stürme. Und man muss immer pro Region genau analysieren, welchen Extremen ist diese Region ausgesetzt und wie könnten die sich in Zukunft entwickeln und wie muss man dann damit umgehen. Was natürlich auf jeden Fall auch bedeutet, den Klimawandel, die Erwärmung so stark wie möglich einzudämmen.
Wir reden gleich mal und gucken mal ein bisschen zurück in das Jahr 2015, nämlich was in Paris eigentlich dort beschlossen wurde. Vorher Heinz Severit aus Goslar. Guten Abend, Herr Severit.
Guten Abend.
Wir reden heute Abend über das Klima. Was meinen Sie, ist Deutschland noch ein Vorbild, ein Vorreiter?
Nein, das ist es nicht, leider nicht. Wir hatten hier vor einigen Wochen eine Hochwasserkatastrophe in der Goslarer Altstadt, immerhin UNESCO-Weltkulturerbestätte. Das Geschrei war groß, aber kurze Zeit später wurden Beschlüsse gefasst, im Harz neue Beschneiungsanlagen zu bauen, mit Zustimmung der Nationalparkverwaltung, mit Zustimmung der Grünen. Es werden Naturschutzgebiete aufgehoben, es werden flächendeckend naturnahe Wälder abgeholzt für Skiparadiese. Das heißt, eine Energieverschwendung findet weiterhin statt. Und man sieht die Zusammenhänge nicht, man will sie nicht sehen. Auf der einen Seite die Klimakatastrophen, die sich auch hier im Harz schon deutlich zeigen. Und auf der anderen Seite forciert man diese Klimakatastrophe durch weitere Energieverschwendung.
Inwieweit zeigen sich die Klimakatastrophen im Harz?
Wir haben ja jetzt die Hochwasserkatastrophe gehabt und wir werden, und das sagen alle Experten, weitere Starkregenfälle haben. Und da wir direkt am Harzrand liegen, lässt sich da auch kaum was machen. Das heißt, die Goslarer Altstadt wird wohl in den nächsten Jahrzehnten des Öfteren absaufen.
Mhm. Frau Jakob, Sie beschäftigen sich ja genau mit diesen Themen. Ist das, was Herr Severit beschreibt, eigentlich belegbar, dass das Folgen der Klimakrise, des Klimawandels sind?
Also was Herr Severit beschreibt, ist auf jeden Fall richtig. Sie können nicht ein einzelnes Hochwasser jetzt direkt mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Aber natürlich dadurch, dass die Atmosphäre wärmer geworden ist, kann sie mehr Wasserdampf halten und dadurch regnet es an manchen Orten einfach stärker ab. Das heißt, wir beobachten heute schon, dass einzelne Niederschlagsereignisse, Regenschauer deutlich mehr Wasser auf den Boden bringen, als das vor 30 Jahren der Fall war. Und im Harz ist es so, das ist eine Region, in der jetzt schon verstärkt mit Starkregen zu rechnen ist und auch das auch beobachtet wird und das auch in der Zukunft so weitergehen wird. Und insofern muss sich dann auch die Stadt Goslar überlegen, wie sie diese Wassermengen, die dann vielleicht mal in 20 Minuten oder einer halben Stunde fallen, auch kanalisiert weg aus der Stadt bringt, ohne dass sie zu viel Schaden verursachen. Und das sind genau die Probleme, die wir in diesem Bereich Anpassung an die schon laufenden Veränderungen diskutieren müssen.
Ich habe gesagt, wir gucken mal kurz zurück, nämlich in das Jahr 2015. Da gab es ein Übereinkommen in Paris. Bärbel Höhn, warum war man damals so euphorisch?
Also, weil das am Ende doch ein Beschluss war, der alle überrascht hat. Wir haben ja eine ähnliche Konferenz in Kopenhagen gehabt, einige Jahre vorher. Und das war eigentlich ein Desaster. Und zwar deshalb, weil die USA und China das blockiert haben, aus unterschiedlichen Gründen. Es ging also darum, dass die nicht bereit waren, wirklich eine völkerrechtlich verbindliche nationale Absenkung zu unterschreiben, weil in den USA braucht man 2/3 des Senats und das kriegt irgendwie keine Regierung hin und China war nicht bereit, die Kontrolleure in ihr Land zu lassen. Paris, die Franzosen haben das sehr geschickt gemacht. Die haben halt gesagt, wir machen das freiwillig, jeder legt was auf den Tisch. Und jetzt sehen wir, das, was auf dem Tisch liegt von einzelnen Ländern, ist noch nicht genug. Also wir sind noch nicht auf diesem 2-Grad-Pfad, aber es gibt eine Methode, dass diese nationalen Klimaschutzpläne angepasst werden müssen, ehrgeiziger gemacht werden müssen in den nächsten Jahren, damit man diese 2 Grad und in der zweiten Hälfte oder deutlich unter 2 Grad ist ja sogar der Beschluss. Mhm. Und dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auch auf 1,5 Grad kommt.
Das entscheidende Wort, was Sie benutzen, was Paris betrifft, war freiwillig. Genügt es sich auf freiwillig zu verlassen?
Also wir haben das ja bei Kyoto anders gemacht und da haben einfach bestimmte Länder dann nicht ratifiziert. Das war halt das Problem zum Beispiel in den USA. Da wollte zwar die Regierung, aber konnte nicht. Und deshalb ist jetzt dieser freiwillige Weg gewählt worden, weil man in Kyoto gesehen hat, wenn man das wirklich mit Zwang macht, dann scheren einfach einige Länder aus, andere halten sich dran, Strafen kann man eh nicht machen. Aber eigentlich der Unterschied noch von Kopenhagen zum Beispiel und Paris war, dass wir jetzt wirklich eine Alternative haben. Wir haben mit den erneuerbaren Energien jetzt etwas, was wirklich wettbewerbsfähig ist gegenüber der Kohle und sogar viel kostengünstiger als die Kohle. Und insofern kann man jetzt auch nach Hause gehen, auch von der Politik her, und sagen, ja, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir können jetzt auf die erneuerbaren Energien setzen. Und wir sehen das ja auch. Also vor 4 Jahren in Warschau, ganz kurz nochmal, da war bei den neuen Energieproduktionen, die gemacht worden sind, gut 40% erneuerbar. Da waren wir schon ganz begeistert. Und letztes Jahr waren es 2/3 von den Neuinvestitionen in Energieproduktion, waren 2/3 erneuerbar. Also das heißt, das war ein enormer Schub, den es die letzten Jahre gegeben hat.
Herr Klepper, Sie sind Ökonom am Institut für Weltwirtschaft. Was sagen Sie, wenn sich die Staaten verabreden und so sagen, wir legen freiwillig offen, was wir für den Klimaschutz tun? Ist das ein Weg oder kann da nicht jeder schummeln und machen, was er will?
Naja, die Konferenz in Bonn und die folgenden in den nächsten Jahren, die werden sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Jedes Land kann jetzt erstmal beschreiben, was sie gerne täten und was sie versprechen, was sie in der Zukunft machen wollen. Entscheidend wird dann sein, dass man das messen wird und messen können muss, dass darüber berichtet wird, dass die ganze Weltgemeinschaft weiß, wie erfolgreich die Länder mit ihren Versprechungen umgegangen sind und dass man letztendlich auch noch verifiziert, was da passiert ist.
Wer ist denn der Kontrolleur? Wer guckt denn hin und sagt, gut, du hast richtig gearbeitet, ihr habt gut gearbeitet, ihr habt die Ziele eingehalten und ihr habt geschummelt. Gibt es da eine Instanz?
Ja, das ist die UNFCCC. Das ist praktisch das Abkommen aller Länder. Und da gibt es ein Sekretariat und die werden dann wahrscheinlich in Zukunft praktisch die Statistiken darüber führen, was die Länder tun und was sie erreicht haben. Man muss ja sehen, dass Paris zwar ein sehr schönes und ein erfolgreiches Ereignis war, aber es hat ja nur erstmal nur ein Ziel gesetzt. Und jetzt haben die Länder aufgeschrieben, was sie denn gerne freiwillig tun würden, aber das ist ja noch nicht das, was sie tun. Das heißt, wir brauchen drei Schritte. Erst das Ziel, dann das Versprechen und dann auch die Umsetzung dieser Versprechen. Und das ist genau der Prozess, in dem wir uns im Augenblick befinden.
Hans Kröger aus Osnabrück. Guten Abend, Herr Kröger.
Guten Abend, Herr Bormann, und guten Abend an die Herren und Damen.
Wenn Sie das eben gehört haben, also es gibt ein Versprechen, es geht jetzt um die Umsetzung. Wie viel Vertrauen haben Sie in diese Formel?
Ich möchte anders ansetzen, Entschuldigung. Ich wünsche mir bei dieser ganzen Diskussion ein bisschen mehr Sachlichkeit, Nüchternheit, vielleicht auch ein bisschen mehr naturwissenschaftlichen Verstand und mehr Egoismus. Sachlichkeit, Nüchternheit, vielleicht mit einem Begriff nur. Wir können das Klima gar nicht schützen. Wir müssen uns davor schützen, dass wir in einem veränderten Klima leben, dass die Situation auf der Erde so verändert, dass sie uns nicht mehr so angenehm ist. Es gab mal Zeiten, da gab es auf der Erde keinen Pol, keine Eiskappen an den Polen. Das war ein paar hunderttausend Jahre zurück. Es wird auch mal wiederkommen. Und wenn der Südpol abschmilzt, nehmen wir an, Südpollagebiet ist 1% der Meeresoberfläche, die Eisdecke ist 1000 Meter hoch, dann verteilen Sie das mal auf die Meeresoberfläche, dann kommen Sie darauf, dass der Meeresspiegel 10 Meter steigt.
Wenn Sie sagen, wir können das Klima nicht...
Ist Hamburg ungemütlich.
Wenn Sie sagen, Herr Kröger, das Klima kann man nicht schützen, den Satz würde ich gerne verstehen, heißt das, wir müssen gar nichts tun, um CO2-Ausstoß irgendwie zu mindern?
Nee, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass eine stärkere Erwärmung zu Folgen führt, die für uns nicht so gut sind. Das ist schon ganz logisch. Aber das, was wir tun müssen... Aus rein staatlicher Sicht sollte man unter egoistischen Gesichtspunkten ansehen. Die Energieeinstrahlung auf die Erdoberfläche durch die Sonne ist pro Quadratmeter eine Leistung von 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Das können Sie überhaupt nicht verbrauchen, so viel gewaltig ist das. Ja? Das haben Sie ungefähr 8 Stunden pro Tag zur Verfügung. Das heißt, wenn wir technische Einrichtungen bauen, sei es über Solarzellen, sei es über Windenergie, Wind ist letztendlich auch nur eine andere Art von Sonnenenergie, dann sind das die Einrichtungen, die das in die Form umsetzen, wie wir es gerne nutzen möchten. Und der große Vorteil bei dieser ganzen Angelegenheit, das kriegen Sie immer. Wenn Sie eine Tonne Braunkohle ausbaggern, die Landschaft dabei zerstören, ganze Dörfer wegbaggern mit den ganzen Veränderungen der ganzen Lebensgemeinschaften, die dort gelebt haben und alles andere, die können Sie nur einmal verbrennen, dann war es das. Und das CO2 haben sie dann in der Atmosphäre.
Was müsste denn passieren?
Das ist das Dümmste, was man machen kann. Nein, ich will einfach nur sagen, wir tun immer so, als müssten wir was opfern. Nein, das ist ein totaler Gewinn. Wozu sollen wir denn Geld ausgeben, um welches Erdöl aus der Erde pumpen zu lassen und es zu kaufen, wenn wir die Energie doch haben? Wir müssen nur die technischen Einrichtungen bauen, um sie umsetzen zu können. Und dann müssen wir endlich mal anfangen, Stromleitungen zu bauen, damit wir es dorthin transportieren, wo wir es brauchen können.
Herr Klepper,
Sie sind... Einfach, wie gesagt, nicht immer sagen, wir opfern. Nein, das ist ein Gewinn, den müssen wir schöpfen.
Ja, Herr Klepper, Sie sind der Ökonom. Ist das ein Gewinn? Hat Herr Kröger recht?
Naja, die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir bei der Wind- und bei der Sonnenenergie, also bei der Photovoltaik, dass wir da gewaltige Fortschritte gemacht haben. Die Kosten sind so drastisch gesunken, dass sie heute Strom erzeugen können, der ist günstiger als der Strom aus fossilen Quellen, aus einem Kohlekraftwerk oder aus einem Erdgaskraftwerk. Insofern ist das vollkommen richtig. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, dass die Sonne und der Wind nicht überall dort wehen, beziehungsweise die Sonne scheint, wo dann diese Energie auch gebraucht wird. Und das erfordert einen riesigen Aufwand. Wir haben in der Vergangenheit ja dieses Desertec-Projekt gehabt, wo im großen Stil in Nordafrika erneuerbarer Strom erzeugt werden sollte, der dann auch den Bedarf in Europa im Norden, wo nicht so viel Wind weht und wo nicht so viel Sonne scheint, gedeckt werden soll. Das ist leider gescheitert. Aus vielen Gründen ist das gescheitert, aber im Prinzip ist die Idee natürlich richtig, dass man dort, wo die Energie verfügbar ist, die erneuerbare Energie, dass man sie dort auch produziert und dann eben auch austauscht. Wir haben damals schon eine Studie dazu gemacht und da kam raus, dass Länder wie Marokko zum Beispiel einen sehr großen Gewinn daraus ziehen können, Strom nach Europa zu verkaufen, weil Marokko ein wunderbares Land ist für Windenergie und genauso auch für Photovoltaik.
Frau Jakob, Sie beschäftigen sich mit der Anpassung an den Klimawandel. Was muss Ihrer Meinung nach jetzt in Bonn passieren?
Also in Bonn muss natürlich ein Regelwerk aufgestellt werden, um genau das, was ja auch Gernot Klepper eben gesagt hat, um eben von den Versprechen hin zu den zur Implementierung, zum Umsetzen zu kommen. Das muss passieren auf jeden Fall für die Einsparung von Schadgasen. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch dieser Gedanke, dass wir uns mit dem auseinandersetzen müssen, was wir jetzt ja schon an Veränderungen haben und was in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch auf uns zukommen wird, dass wir uns auch mit dem auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir brauchen auch da Regularien, Implementierungen, aber auch Beobachtungs-Monitoring-Prozesse, um zu gucken, ob die Anpassung an den Klimawandel, an das, was sich schon verändert hat, auch wirklich umgesetzt wird. Weil wir haben natürlich auf der Welt sehr verletzliche Regionen, wie zum Beispiel die kleinen Inselstaaten.
Sie sprechen von Einsparung von Schadgasen. Dazu hat uns eine Mail erreicht von Max Brauns aus Norderstedt. Wenn es Deutschland als vermeintlicher Vorreiter in Sachen Klimaschutz wirklich ernst meinen würde, müsste es zur Einsparung von jährlich mehreren Millionen Tonnen CO2 ein konsequentes Tempolimit auf Autobahnen einführen. Herr Klepper, würde das helfen?
Ja, soweit man weiß, hilft das etwas.
Sie wissen
ja
selbst.
Ja, natürlich. Man muss auch weniger fahren. Aber das weiß ja jeder selbst an dem Verbrauch seines Fahrzeugs. Wenn man eben sehr schnell fährt, dann geht der Benzinverbrauch exponentiell hoch. Und wenn man ein Tempolimit hat und das auch dann auch einhält, dann würde es schon passieren, dass man da eine Einsparung erreicht.
Reden wir mal, Frau Höhn, über Deutschland und reden wir gleichzeitig über Bonn. Was muss Deutschland jetzt belegen, beweisen in Bonn, dass man sagen kann, ja, Deutschland ist nach wie vor Vorreiter?
Also Deutschland ist sicher international. Auf dieser internationalen Bühne hat es sehr großes Gewicht und da gilt es auch ein bisschen als Vorreiter. National sehen die anderen Länder immer mehr, dass Deutschland keineswegs mehr Vorreiter ist und sogar innerhalb der EU an vielen Punkten blockiert. Und solche Aussagen bekommen wir seit einigen Jahren noch immer mehr von Kollegen. Also wir unterhalten uns ja viel auch mit anderen Delegationen aus anderen Ländern. Wir haben ja in Deutschland seit 2009, also denselben CO2-Ausstoß wie 2009, also praktisch keine Reduktion in diesen letzten 8 Jahren. Und da gibt es eigentlich 2 Brocken. Im Verkehrsbereich ist seit 1990 keine CO2-Reduktion mehr passiert, also überhaupt noch gar nicht. Und im Energie Produktionsbereich, also insbesondere sind das die Kohlekraftwerke. Das ist der ganz große Brocken dieses CO2-Ausstoßes. Da müssen wir einfach an die Kohlekraftwerke ran, insbesondere an die Braunkohlekraftwerke und zwar auch an die sehr, sehr alten. Wir haben ja auch sogenannte Methusalem-Braunkohlenkraftwerke, die 40 Jahre oder noch älter sind. Und die sind natürlich überhaupt nicht effizient. Und also die müssen als erstes abgeschaltet werden. Damit wir wirklich zu einer Reduktion von CO2 kommen.
Frau Höhn, Sie sind Grünen-Politikerin und wir haben gerade Sondierungsgespräche in Sachen Jamaika. Und da sagt dann Herr Lindner von der FDP, wenn wir denn aus der Kohle aussteigen, Herr Klepper, Sie können das vielleicht belegen oder dem widersprechen, da kam die Formulierung, dann geht das Licht aus.
Also ich will mal andersrum sagen, da kann sicher Herr Klepper gleich auch noch was zu sagen, aber die haben ja auch gesagt, dann würden wir den Braunkohlenstrom aus Polen bekommen. Wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann stimmt das einfach nicht. Wir liefern Strom nach Polen und wir bekommen keinen Strom aus Polen. Wir haben eine Produktion von Strom im letzten Jahr gehabt von 648 Terawattstunden und wir haben 55,5 Terawattstunden ins Ausland netto exportiert. Also man muss ja immer den Export und den Import, den Import vom Export abrechnen. Also netto exportiert. Das heißt, das sind ungefähr 8%, was wir überschüssigen Strom haben. Und das ist vor allen Dingen am Ende auch der Kohlestrom, der dann eben einfach ins Netz geht und damit auch ins Ausland geht. Also
das heißt, Sie sagen, man könnte die Kohlekraftwerke alle stilllegen und wir hätten noch genügend Strom?
Nee, das sage ich ja nicht. Also noch nicht mal wir Grüne sagen, dass wir morgen alle Kohlekraftwerke stilllegen wollen, sondern wir haben ja ein Ausstiegsdatum definiert von 2030. Das wird jetzt diskutiert. Unsere Parteivorsitzende hat gesagt, ob es jetzt 2030 oder 2032 ist. Das ist vielleicht auch, da sind wir pragmatisch. Aber es muss in eine absehbare Zeit sein. Und es muss vor allen Dingen auch für den Strukturwandel, immerhin in der Braunkohle arbeiten 20.000 Menschen ungefähr, muss es für die auch eine Planungssicherheit geben. Das heißt, wir müssen diesen notwendigen Strukturwandel, der auf jeden Fall kommt, den müssen wir anpacken und den Menschen Planungssicherheit hier geben. Mhm.
Herr Klepper, ich bin noch mal bei der Formulierung, dann geht das Licht aus. Wir kennen solche Formulierungen eigentlich aus der AKW-Debatte von vor vielen Jahren. Wie schätzen Sie das ein, wenn von der FDP gesagt wird, wenn wir uns aus der Kohle verabschieden, dann geht das Licht aus?
Ja, Frau Höhn hat das ja schon angesprochen. Deutschland ist seit vielen Jahren ein Exporteur, ein Nettoexporteur von Strom und diese Nettoexporte sind immer größer geworden. Wenn man sich die Zahlen da genau ansieht, dann ist es so, dass das, was wir mehr exportieren, als wir importieren, dass das etliche Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke überflüssig machen würde. Man muss das natürlich so vorsichtig sehen. Die stehen an unterschiedlichen Standorten und der Strom muss ja auch dann wieder verteilt werden. Trotzdem, es ist einfach nicht so, dass wir in ein Energieversorgungsrisiko haben. Wir haben im Grunde Überkapazitäten schon seit vielen Jahren und da kann man schon rangehen und da sollte man natürlich bei den Kraftwerken rangehen, die den größten Schaden verursachen, den größten Klimaschaden verursachen und das sind nun mal, wie Frau Höhn sagte, die alten Braunkohlekraftwerke.
Frau Jakob, Sie beschäftigen sich mit der Anpassung an den Klimawandel. Wenn wir jetzt über die Kohle sprechen, kann man das so weit runterbrechen, dass man sogar sagen kann, ja, wir Verbraucher können uns in einem gewissen Sinne anpassen? In unserem Verhalten?
Also in unserem Verhalten natürlich können wir uns anpassen. Wir können uns an alles Mögliche anpassen, an Energie einsparen, aber auch an veränderte Wetterphänomene. Aber ich glaube, was man vielleicht noch mehr in den Vordergrund bringen sollte, und das hatte der Herr Kröger so ein bisschen angedeutet, ist, dass wir Verbraucher oder wir Bürger natürlich auch ein unheimliches kreatives Innovationspotenzial in uns haben. Und dass man so eine Wandelsituation, in der wir uns befinden, vielleicht nicht mit diesem, ich sage immer leicht negativ klingenden Wort Anpassung besetzen. Denn Anpassung klingt immer so, als muss ich mich an etwas anpassen, was ich eigentlich gar nicht will. Jemand anders sagt mir, was ich tun muss. Sondern dass wir uns mehr proaktiv bewegen und die Chance auch nutzen, jetzt den Wandel zum Beispiel von der Kohle hin zu den Erneuerbaren auch mit neuen kreativen Ideen zu gestalten in den Regionen, auch in der Technologie und diese auch gleichzeitig klimasicher zu machen, Klimawandel sicher zu machen und positiv und konstruktiv nach vorne zu gucken. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, was von Bürgern sicherlich kommen kann.
Das Ringen um den Klimawandel.
Ja, ich wollte vielleicht eine Sache noch sagen, dass man sich da ja im Prinzip anpassen kann, ja, und dann ist es eben vielleicht auch gar nicht so schlimm oder ist es auch okay, wenn man die CO2-Reduktion nicht macht, dann wird das immer schlimmer. Und dann werden wir uns immer mehr anpassen müssen. Es gibt ja den Bericht von Niklas Stern vor einigen Jahren, der gesagt hat, es ist billiger und also einfach kostengünstiger, wenn wir wirklich CO2 reduzieren und jetzt ein Konzept machen, um damit umzugehen, als dass wir abwarten, weil die Schäden, die dadurch passieren, am Ende nicht mehr bezahlbar sind. Und weil das CO2 so viele Jahrhunderte da oben in der Atmosphäre ist, haben wir praktisch nur ein Budget, was wir noch ausstoßen können, bis es wirklich ganz, ganz schlimm wird. Und deshalb müssen wir auch reduzieren. Wir werden auch anpassen müssen, weil wir schon in einer Phase sind, wo das gar nicht anders geht. Aber dringend notwendig ist eben auch zu reduzieren, weil sonst die Anpassung immer teurer wird.
Patrick Harms hat die Telefonnummer 08000 441777 gewählt und wir reden heute Abend über den Klimaschutz und fragen, ist Deutschland noch Vorbild? Und wir sind bei dem Thema CO2 reduzieren. Guten Abend, Herr Harms, haben Sie dazu eine Idee?
Ja, schönen guten Abend. Ich finde die ganze Diskussion finde ich ganz interessant, nur frage ich mich immer, warum wird eigentlich diese Reduktion von Schadstoffausstößen und sonstigen Veränderungen, die wir mit der Natur als Mensch vornehmen, immer in Verbindung gebracht mit dem Klimawandel? Ich finde, wir haben heutzutage die Technologien, generell unseren Einfluss auf die Natur zu minimieren. Und weil wir diese Technologien an vielen Stellen haben, sollten wir sie auch nutzen, soweit wie wir das mit unseren aktuellen Technologien können.
Was heißt das konkret? Was heißt das konkret, wenn Sie sagen, wir können das?
Das heißt konkret, ich glaube halt, dass es wurde ja schon angesprochen, dass wir zum Beispiel die Kohlekraftwerke zu einem größten Teil abschalten könnten und es würde nicht unbedingt automatisch das Licht ausgehen, wie es ja vorhin gesagt wurde. Mhm. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel Regelungen erlassen könnten, dass bei Gebäudeneubauten Solarzellen mit aufs Dach gebaut werden müssen, um zum Beispiel mehr dafür zu sorgen, dass die Häuser sich auch teilweise selbst versorgen können, bis zu einem gewissen Grad. Und was den Klimawandel angeht, so glaube ich, es kann durchaus sein, dass er teilweise von Menschen gemacht hat, teilweise vielleicht natürlichen Ursprungs ist, aber ich würde eigentlich diese Diskussion ganz gern mal davon abgekoppelt sehen. Wir müssen uns sicherlich auf die Änderungen des Klimas einstellen, aber in erster Linie, wenn wir Technologien haben, um unsere Erde generell zu schützen vor uns Menschen, dann sollten wir diese Technologien in meinen Augen auch so weit es geht einsetzen und nutzen. Und das finde ich halt immer schade. Es wird immer nur gesagt, der Klimawandel kommt und deswegen müssen wir was tun. Nein, wir müssen etwas tun, weil wir die Möglichkeiten haben.
Herr Klepper, wir haben die Möglichkeiten, nutzen wir sie nicht?
Ich glaube, Herr Harms hat zwei wichtige Punkte aufgegriffen, die ich auch unterstützen würde. Wir sind in der Lage, mit Erneuerbaren heute vieles zu tun. Und das liegt eben daran, dass der technische Fortschritt die eben jetzt so günstig gemacht hat. Zum anderen sind wir auch in der Lage, das geht auch nochmal zurück zu der Debatte, die wir gerade hatten, die Kohle zu ersetzen durch Erdgas. Die Amerikaner haben das die letzten 20 Jahre schon gemacht und haben einen großen Teil ihrer Kohlekraftwerke stillgelegt, ohne Klimapolitik. Es ging also gar nicht um die Frage, ob wir jetzt das Klima schützen wollen oder nicht. Aber muss man dazu sagen, solange man fossile Brennstoffe benutzt, und Herr Harms sprach ja von den Umweltschäden generell, ist es leider so, dass der größte Teil der Umweltschäden, die wir bekommen, irgendwas mit Energie, mit fossiler Energie zu tun hat. Und wenn wir die fossile Energie angehen, dann werden wir auch einen großen Teil der anderen Umweltprobleme automatisch mitlösen. Es gibt eine Studie zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds, die haben versucht zu schätzen, wie groß denn die Schäden durch den Klimawandel, durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen ist. Und die kamen zu dem Ergebnis, dass nur die Hälfte dieser Kosten, die entstehen, tatsächlich Klimawandelkosten sind. Die anderen Kosten sind tatsächlich Gesundheitskosten, lokale Luftverschmutzungseffekte, Umweltverschmutzungseffekte. Das heißt, die Verbrennung von fossilen Brennstoffen ist nicht nur ein Klimaproblem, sie ist auch ein lokales Umwelt- und Gesundheitsproblem. Mhm. Und das ist in etwa gleichgewichtig.
Frau Jakob, haben Sie eine Idee, wenn wir hier über die CO2-Reduktion reden, in welchen Bereichen kann Deutschland denn aus fossilen Energien unproblematisch aussteigen?
Naja, weitere Ideen als die wir schon diskutiert haben, habe ich natürlich nicht.
Lassen Sie uns nochmal zusammenfassen, damit wir das im Kopf haben. Das ist einmal der Straßenverkehr und es ist die Kohle. Gibt es noch was?
Naja, man muss das, glaube ich, unter unterschiedlichen Aspekten betrachten. Rein technisch ist der Stromsektor der einfachste, den man, so wie wir das nennen, dekarbonisieren kann. Sie müssen aber auch die gesellschaftliche Dimension sehen. Und den Verkehrssektor kann man natürlich theoretisch auch in seinen Emissionen drastisch reduzieren. Aber die Akzeptanz dafür und die Umsetzbarkeit, die politische Umsetzbarkeit, die scheint ja nicht so ganz zu funktionieren, wenn man sich ansieht, was jetzt gerade auch heute wieder aus der EU-Kommission berichtet wird. Und wenn man ansieht, dass eben der Verkehrsbereich, wie Frau Wöhn schon erwähnt hat, eher steigende Emissionen und nicht fallende Emissionen hat, dann muss man natürlich auf diese gesamte gesellschaftliche Debatte eingehen und auf die politische Machbarkeit.
Mhm. Frau Wöhn, heißt das, die Politik ist nicht streng genug, wenn wir über das Auto reden? Oder ist die Autolobby immer noch zu stark, sodass die Politik nichts tun kann?
Also die Autolobby ist in Deutschland noch eindeutig zu stark. Wir haben das Jahr 2009 erlebt. Da hatte die EU scharfe Grenzwerte für Autos festgelegt. Und da ist die Kanzlerin selber, Angela Merkel, nach Europa gegangen und hat diesen Beschluss der EU gesagt, den können wir nicht mittragen, sodass der aufgeweicht wurde. Also Deutschland war da überhaupt nicht Vorreiter, sondern hat ehrgeizigere Ziele der EU aufgeweicht. Und Deutschland macht dasselbe auch beim Emissionshandel. Da geht es dann um die energieintensiven Betriebe, die da immer ausgenommen werden, ohne dass man ihnen selber Vorgaben macht, wie sie dann zumindest am wenigsten Energie reduzieren. Also Deutschland ist an vielen Punkten da wirklich überhaupt gar nicht mehr Vorreiter. Aber was wir machen müssen, also wir müssen, wenn wir das Abkommen von Paris erfüllen wollen, müssen wir de facto 2050 eine Wirtschaft haben, die CO2-frei funktioniert. Und das gilt nicht nur für die Stromproduktion, das gilt nicht nur für den Verkehr, das gilt auch für die Wärme- und Kältesysteme, die wir haben, also vor allen Dingen Heizungsbereich bei uns ja. Das gilt aber auch zum Beispiel in der Landwirtschaft müssen wir reduzieren. Wir müssen in alle Bereiche rein. Es reicht überhaupt nicht mehr zu sagen, wir machen jetzt nur noch die Kohlekraftwerke. Die sind vordringlich, weil man immer in der Tat da sehr viel erreichen kann. Aber wir müssen auch an alle anderen Bereiche rein. Wir müssen sozusagen jedes Fitzelchen uns angucken. Zum Beispiel gehört dazu auch, dass wir sagen, mehr Moorschutz. Denn wenn wir einfach die Moore abtorfen, dann wird da auch viel mehr methanfrei, was ja sehr viel schädlicher ist noch als CO2, also eben auch ein klimaschädliches Gas. Und also es reicht nicht mehr, einfach nur zu sagen, Kohle und Verkehr.
Thomas Kowalczyk aus Frankfurt am Main. Guten Abend, Herr Kowalczyk.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Leider
ja? Viel von ich sagen wollte vorweggenommen, aber ich mache es trotzdem noch mal kurz. Zwei kurze Fragen. Ich frage mich, warum so viele verschiedene Ökonomen, Politiker oder auch ganz besonders zum Beispiel die FDP immer sagen, dass Umweltschutz Arbeitsplätze kostet. Da frage ich mich immer, welche Arbeitsplätze das sein sollen. Sind das die Arbeitsplätze der Ärzte und Krankenpfleger, die wegfallen, indem weniger Leute krank werden durch eine Wirtschaft, die unnötig die Umwelt zerstört? Dann hätte ich noch eine Frage oder Anmerkung. Leider wird mir zu oft Klimaschutz und Umweltschutz getrennt betrachtet. Ich gehe da mal auf den Dieselskandal ein. Der wurde leider oft von deutschen auch Politikern und auch Ökonomen gesagt, ja, wir brauchen den Diesel oder auch Vertreter der Automobilwirtschaft, wir brauchen den Diesel unbedingt, um unsere CO2-Werte einzuhalten. Das heißt, ich soll meine kaputte Lunge dafür opfern, dass CO2 eingespart wird, anstatt dass man ehrlich damit umgeht und sagt, ja, die Dieseltechnologie ist veraltet und ausländische Hersteller haben Produkte, die unseren Deutschen halt leider haushoch überlegen sind, indem sie sparsamer sind als unsere deutschen Produkte und weniger Stickoxide und Feinstaub ausstoßen als unsere deutschen Produkte.
Herr Kowalczyk, sind wir nicht böse, wenn wir die Dieseldebatte etwas klein halten heute Abend, aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den Zusammenhang zwischen Klimaschutz, Klimawandel und Arbeitskräfte. Frau Jakob, inwieweit muss die Gesellschaft darauf reagieren oder welche Auswirkungen hat der Klimawandel in Ihren Untersuchungen auf Arbeitsplätze und Arbeitskräfte?
Also es ist wirklich sehr schwierig, da diesen direkten Zusammenhang zu zeigen und aufzuspannen. Denn es ist natürlich auch so, dass sich durch den Klimawandel Arbeitsplätze verlagern. Das heißt also, dass sie in einem Bereich vielleicht wegfallen, aber dafür andere in einem neuen Bereich entstehen. Und ich kann dem also nur zustimmen, dass wir diese Debatte über Klimaschutz gefährdet Arbeitsplätze eigentlich wesentlich differenzierter vortragen und führen müssen. Denn wir haben ja die neue Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien zum Beispiel in Deutschland. Wir haben aber auch neue Arbeitsplätze in dem Innovationsbereich. Es gibt eine Verlagerung und das ist natürlich schwierig, dort die Gesellschaft mitzunehmen und das zu kommunizieren. Aber ich denke, das ist eine Aufgabe, die begonnen hat und die auch weiter durchgeführt werden muss.
Und wir haben hier konkrete Zahlen. Also ich sag mal, in dem Bereich der Erneuerbaren haben wir ungefähr 350.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, die es da jetzt gibt, die es vorher nicht gegeben hat. Wenn wir stärker bei der Energieeffizienz, was wir tun müssen, da noch Vorgaben machen, dann gibt es ungefähr ein Potenzial von 200.000 Arbeitsplätzen. Wir reden bei der Braunkohle, was ich vorhin sagte, von 20.000 Arbeitsplätzen. Das sind jetzt Zahlen der Gewerkschaft, ja, der Bergbaugewerkschaft, 20.000 Arbeitsplätze. So, das heißt, in anderen Bereichen haben wir erheblich mehr auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Und eben ist ja gesagt worden, wir müssen stärker auch den Umweltbereich betrachten. Da sagt die Wirtschaft ja selber, dass wir in diesem Bereich Umweltbereich, Umweltwirtschaft ungefähr 1 Million Arbeitsplätze schaffen können. Das heißt also, hier in diesen Bereichen schaffen wir neue Arbeitsplätze. Und deshalb, in der Tat, hatte ja auch ein Anrufer gesagt, wir sollen das jetzt gar nicht immer so sehen als was ganz Schlimmes, was uns auf uns zukommt, sondern wir können das auch sehr wohl als Chance sehen. Zum Beispiel, wenn wir wegkommen von den Fossilen. Wir überweisen sehr viel Geld jedes Jahr, um Kohle einzukaufen, um Öl einzukaufen. Dieses Geld können wir, wenn wir hier mit erneuerbaren Energien diese Energie produzieren, hier in Deutschland einsetzen, hier in Deutschland investieren. Also von daher ist das auch eine Wertschöpfung hier für unser eigenes Land.
Frau Höhn, Sie bekommen gerade eine Mail, und zwar von Björn Forst, und er fragt ganz konkret, ist die Erderwärmung noch auf unter 2 Grad zu begrenzen? Und wenn ja, was müsste dazu geschehen?
Ja, also sie ist unter 2 Grad zu begrenzen. Das hat ja auch diesen Beschluss von Paris dazu gegeben. Man kann sagen, dass wir ungefähr noch ein Budget haben von 400 Gigatonnen CO2, die wir dafür ausstoßen dürfen. Also es ist ein Budget, ja. Also momentan sind wir so bei 35 bis 40 Gigatonnen pro Jahr. Da kann man sich also überlegen, wie lange wir noch Zeit haben, wenn wir einfach nichts machen. Und das heißt andersrum, wir müssen sehr drastisch unseren jährlichen CO2-Ausstoß senken, um dieses deutlich unter 2 Grad noch zu erreichen.
Herr Klepper, Sie haben auch geschmunzelt aufgrund dieser Frage. Ja.
Aufgrund der 2-Grad-Frage, ja. Es gab ja vor 2-3 Jahren den Bericht des Weltklimarates, der sich das ja auch sehr detailliert angesehen hat. Und da muss man sagen, das ist eben eine riesige Herausforderung. Und je schneller man beginnt, desto eher gibt es noch eine Chance, dass man das wirklich erreicht. Man muss aber auch dazu sagen, da müssen auch etliche gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden, die heute zum Beispiel in Deutschland so gut wie nicht akzeptiert werden. Zum Beispiel sagt der Weltklimarat, man wird das 2-Grad-Ziel wahrscheinlich nur erreichen, indem man sogenannte negative Emissionen bekommt. Negative Emissionen heißt letztendlich, dass sie das CO2 aus der Verbrennung gar nicht in die Atmosphäre reinlassen, sondern einfangen, und zwar Verbrennung von Biomasse, die ja erstmal klimaneutral ist, und das dann im Untergrund, unter Meer lagern, dieses CO2. Das ist aber in Deutschland ja ein Thema, was überhaupt nicht akzeptiert wird. Aber alle Studien sagen, ohne das wird es wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht gehen. Das heißt, da müssen viele heilige Kühe noch geschlachtet werden, bevor wir wirklich das alles tun können, was nötig ist, um wirklich dieses CO2-2-Grad-Ziel zu erreichen.
Markus Sager in Schleswig, guten Abend, Herr Sager.
Guten Abend.
Was denken Sie, wenn Sie hören, da müssen noch viele heilige Kühe geschlachtet werden?
Ja, für mich ist die Frage, ich will das mal eine Summe ziehen und sagen, welche Zukunft wollen wir eigentlich? Ich sehe, seitdem ich hier in Schleswig-Holstein wohne, dass hier Baugebiete ausgewiesen werden, die liegen 1,50 Meter über dem Meeresspiegel. Ich halte im Übrigen das 1,5-Grad-Ziel, was dort ausgewiesen wurde in Paris, nicht für wissenschaftlich fundiert. Denn wir wissen ja gar nichts über die Kipppunkte. Und das, finde ich, ist ein großes Problem in der Wissenschaft, dass wir nach wie vor, können wir nicht entscheiden, zum Beispiel, wenn die Tundraböden das gar nicht tolerieren, was wir im Moment machen mit unserem CO2-Ausstoß.
Was verstehen Sie unter Kipppunkten, damit wir das verstehen?
Kipppunkten, dass das Klima sich wandelt, unaufhaltsam, weil zum Beispiel große Mengen in der Tundra Methan frei werden oder weil Gletscher schneller abschmelzen, als man es dachte.
Welche Zukunft wollen wir, ist Ihre Frage. Haben Sie denn eine Idee?
Welche Zukunft wollen wir? Das heißt für mich, dass wir uns eigentlich schnell überlegen sollten, was passiert eigentlich, wenn wir bestimmte Zielmarken überschreiten. In Schleswig-Holstein ist ein Drittel der Landesfläche durch Überschwemmung und durch Bodengrundwasser jetzt schon gefährdet und wäre nicht haltbar, wenn wir 2 Grad oder etwas mehr als 2 Grad erreichen würden. Es werden Bebauungen nach wie vor vorgenommen, auch hier in Schleswig-Holstein, oder denken Sie auch an Hamburg, an meine Studienstadt. Die sind nur wenige Meter über dem Meeresspiegel, oder hier in Schleswig oder in Flensburg, da haben Sie nur 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Mhm. Was wollen Sie da investieren, wenn der Meeresspiegel zum Beispiel bis zum Jahr 2100 auf 1,70 Meter oder 1,80 Meter steigt? Und das ist ja im Moment der Diskurs der Wissenschaft. Wenn wir 3 Grad erreichen, dann haben wir 1,70 Meter. Was passiert dann? Was passiert dann in Dänemark? Mhm. Dann werden riesige Mengen der Bevölkerung enteignet und sind wirklich auf der Flucht. Und was machen wir im Moment? 7% zum Beispiel, Frau Höhn hat es eben sehr schön gesagt, 7% derzeit in Deutschland der landwirtschaftlichen Fläche werden angebaut auf ehemaligen Mooren. Die müssten wir eigentlich wieder vernässen. Wir müssen also Dinge machen, die sehr unbequem sind. Wir müssen uns vor allen Dingen, glaube ich, auch aus dieser Wachstumsökonomie verabschieden. Und das Problem Dieselautos oder nicht, glaube ich, ist einfach zu vernachlässigen. Und wenn ein Bürgermeister in Hamburg darüber nachdenkt, ja, die Dieselfahrzeuge raus, bitte, dann sollte man doch mal denken an das havarierte Schiff, was hier gerade gedümpelt ist in der Nordsee und was man da abbergen wollte, das hatte 1800 Tonnen.
Gut, Herr Sager, ich würde gerne einen Aspekt von Ihnen aufgreifen. Ja, ich habe das verstanden mit dem Schiff vor Langeoog, aber ich würde den Aspekt aufgreifen, Sie haben ja ein Szenario beschrieben, wie es in Schleswig-Holstein sein könnte. Frau Jakob, ist dieses Szenario zu dramatisch oder muss man so denken, um sich eventuell darauf einzustellen?
Also auf jeden Fall muss man sich natürlich mit dem steigenden Meeresspiegel auseinandersetzen und auch darauf vorbereiten. Also das, was Herr Sager eben beschrieben hat, ist durchaus etwas, was in den Planungshorizonten berücksichtigt werden muss. Und die, ob wir nur einen Meeresspiegelanstieg von 1 Meter oder von 1,5 Meter haben, das ist sicherlich vielleicht noch in der Debatte, aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir viele verletzliche Regionen haben. Und es ist leider auch immer noch so heute, dass in Regionen weiter gebaut wird, von denen wir wissen, dass sie eigentlich als Hochwasser- oder Überflutungsregionen ausgewiesen werden müssten oder auch sind. Und insofern ist das, was Herr Sager sagte, durchaus richtig. Und ich glaube, an dieser Stelle könnten wir auch nochmal zurückkommen auf Ihren Ausgangspunkt, nämlich die Vorreiter, die Vorbildfunktion von Deutschland, die man natürlich, wenn man sich die einzelnen Bereiche im Moment betrachtet, wie die Energieeffizienz vorangetrieben wird oder wie die Anpassungsoptionen vorangetrieben werden, nicht wirklich glänzend ist. Und ich fände es schon schön und wirklich erstrebenswert, wenn sich Deutschland doch da profilieren könnte und sagen könnte, ja, wir führen eine Debatte, welche Zukunft wir haben wollen und in welche wir gehen. Wir haben das jetzt ja gehört. Wir haben gehört, Umwelt ist zu schützen. Es geht nicht nur um Klimaänderung. Das ist natürlich richtig. Und ich denke, an dieser Stelle könnte Deutschland eigentlich eine Vorreiterrolle mal wieder versuchen zu ergreifen, um die Wege dahin aufzuzeigen mit dem Diskurs der Bevölkerung, mit den technologischen Bedingungen, mit den finanziellen Bedingungen, die da reinspielen, mit den strukturellen Veränderungen. Und das würde ich mir wünschen für Deutschland.
Herr Sager hat etwas angeführt, worüber wir reden müssen. Herr Klepper, er hat die Wirtschaft und den Wirtschaftswachstum angeführt. Dazu haben wir eine Mail bekommen von Sascha Uhlenberger aus Bremen. Er schreibt, ohne die Abschaffung des klimaschädigenden Wirtschaftswachstums ist kein Klimaschutz, geschweige denn die Einhaltung der EU-Schadstoffgrenzwerte möglich. Wie ist der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz bzw. Klimawandel?
Auf jeden Fall nicht so einfach, wie es da behauptet wird. Wir haben schon seit vielen Jahren eine Entkopplung von Emissionen von Treibhausgasen und Wirtschaftswachstum. Das kann man auch noch viel stärker umsetzen. Wir haben inzwischen auch die Technologien, um das zu machen. Man muss einfach sehen, Wirtschaftswachstum ist ja auch nötig, um die neuen Technologien umzusetzen. Wenn wir jetzt einfach nichts mehr täten und auf Wachstum verzichten würden, würden wir einfach die alten Technologien weiterlaufen lassen und nicht die neuen entwickeln. Und dazu muss man ja investieren. Und ohne Investitionen werden wir nicht in eine postfossile Wirtschaftsstruktur hineinkommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, wir verbrauchen Ressourcen, knappe Ressourcen, die einfach nicht vermehrbar sind. Ich möchte nur Landwirtschaft, Biomasse oder Wasser erwähnen. Mit denen müssen wir einfach umgehen. Die sind nicht vermehrbar, da wird auch Wirtschaftswachstum nicht helfen. Und insofern sind da schon auch natürliche Grenzen gesetzt. Aber immer zu behaupten, mehr wirtschaftliche Aktivität ist automatisch schlecht, ist schlichtweg nicht richtig. Man kann auch sauber wirtschaften.
Mhm. Miroslav Schickerling aus Rheinfeld. Guten Abend, Herr Schickerling.
Guten Abend.
Wo sehen Sie das Problem, wenn es ums Klima geht?
Ja, eigentlich so wie der Vorredner schon, ähnlich in dieser Richtung. Es ist vor allem ja der unendliche Drang der Menschheit, immer mehr Wirtschaftswachstum zu haben. Nur so als kleines Beispiel, das habe ich im Spiegel gelesen. Jeder Deutsche kauft durchschnittlich 60 Kleidungsstücke pro Jahr. Das ist auf die ganze deutsche Bevölkerung hochgerechnet ungefähr 5 Milliarden Kleidungsstücke. Das ist eine gigantische Zahl. Und das ist ja nur Deutschland. Das ist ja nur ein kleiner Teil der westlichen Welt. Das ist das perfekte Beispiel dafür, dass diese Ausmaße von Wachstum und Konsum das allergrößte Problem sind für unsere Welt. Wenn die Menschheit wirklich irgendetwas ändern wollten an dem Problem des Klimawandels, sollten sie so sehr wie möglich auf den Konsum verzichten. Und natürlich würde das die wirtschaftlichen Systeme schwächen, aber es gibt eine Möglichkeit, zumindest wenn man das Wachstum stärker eindämmt, wenn man sich selbst etwas beschränkt in seinem Konsum, der Umwelt dadurch sehr viel Gutes zu tun.
Wir nehmen das mal als Plädoyer so hin. Jeder möge darüber nachdenken, ob er die Dinge braucht, die er da täglich kauft oder haben möchte.
Also ich würde sagen, dass wir von der Politik hier schon auch ein bisschen bessere Rahmenbedingungen in diese Richtung geben könnten. Wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass die Produkte langlebiger auch sind. Also wir haben ja eher so den Trend, dass sie immer kurzlebiger werden. Wir müssten dafür sorgen, dass Produkte auch wieder reparaturfreundlicher werden. Also dass man nicht immer sofort wieder was Neues kaufen muss. Also insofern gibt es schon auch, das sind ja auch jetzt zwei Anrufer gewesen, die einfach auch gesagt haben, wo können wir da eigentlich auch Ressourcen einsparen? Und da gibt es schon auch Möglichkeiten, auch Abfall zu reduzieren und eben nicht diesen wahnsinnigen Berg von Plastik zu erzeugen, sondern es gibt ja jetzt auch diese Kampagne zum Beispiel mit diesen Kaffeebechern, einfach da zu sagen, kann doch jeder einfach seinen eigenen Becher mitbringen und sich das da reinfüllen lassen. Und wir hatten ja eben auch die Landwirtschaft angesprochen, wir müssen auch über den Fleischkonsum reden. Wir selber als Grüne sind da ja ordentlich gescholten worden bei der letzten, also vorletzten Wahl. Aber wenn jeder so viel Fleisch isst auf der Erde wie wir in Deutschland, dann geht das auch mit diesem, was wir beim Klimaschutz vorhaben, geht das nicht zusammen.
Es kommen viele Themen zueinander, Herr Klepper, wenn wir über Klima reden. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben, es geht um Kohle, es geht um Auto, es geht um Energie, es geht um Fleischessen, es geht um Müll, es geht um Konsum. Was ist für Sie eine erfolgreiche Konferenz, wenn wir nach Bonn schauen? Wann wäre für Sie, Herr Klepper, als Ökonom diese Konferenz eine erfolgreiche Konferenz?
Die Konferenz in Bonn wird, glaube ich, dann erfolgreich sein. Und das wird nur ein kleiner Schritt sein, aber der ist wichtig, wenn sie es schaffen kann, dass wir wirklich das Monitoring-System, die Überprüfung der Aktivitäten aller Länder wirklich transparent für die Weltgemeinschaft offen darlegen können und jeder sieht, wer tut was, wer tut nichts. Und damit kann auch der öffentliche moralische Druck entstehen, dass vielleicht die Anstrengungen verstärkt werden. Wenn das weiterhin so im Dunkeln bleibt, dann sehe ich eigentlich keine Chance, dass wir das 2-Grad-Ziel erreichen. Es braucht diese Transparenz.
Frau Höhn, ganz kurz, wie zuversichtlich sind Sie, dass 195 Staaten transparent werden?
Also wir brauchen ein Regelwerk. Eine Tonne CO2 muss eine Tonne CO2 sein, überall. Und wir brauchen eine Diskussion über das, was wir in den nächsten 30 Jahren vorhaben. Und ich hoffe mir auch, dass über Fidschi, Präsidentschaft Fidschi, eben auch diese Inselstaaten, die besonders betroffen sind, hier auch nochmal so einen Akzent setzen können in der Debatte.
Vielen Dank, Frau Jakob, vielen Dank, Frau Höhn und vielen Dank, Herr Klepper, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben für diese Diskussion zum Thema das Ringen um den Klimaschutz. Ist Deutschland noch Vorbild? Die Redaktion hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.